willkommen bei einer neuen Folge von Future, dem Podcast über die Ernährung von morgen.
Und heute mit Maria
und dem Vincent. Wir fragen uns, wie 2050, wenn wir laut WHO hier 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind, wie wir die alle satt bekommen sollen und das auch noch gesund. Weil bis jetzt haben wir schon 2 Milliarden Menschen, die sind übergewichtig und eine knappe Milliarde von uns, die hungert.
Hallo zur neuen Folge und vor allen Dingen zur ersten Corona-kompatiblen Folge von Future.
Wir dürfen heute Philipp Fröhlich herzlich willkommen heißen, hier im Drisou in München, in Glockenbach, auf der
Müllerstraße.
Herzlich willkommen, Philipp.
Hi, freut mich.
Genau, wie schon gesagt, heute hier im Drisou, unfassbar schön. Holz nennt man es Vertäfelung an den Decken. Wie nennt man das?
Holzinstallation.
Mit denen ja auch schon, oder mit der Bar habt ihr auch schon den einen oder anderen Preis abgeräumt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, vielleicht kannst du einleitend so 2, 3 Worte zur Bar erzählen.
Also das Drisou betreiben wir jetzt seit Oktober 2017. Ist eine Cocktail-Fine-Drinking-Bar, das heißt Fokus auf sowohl natürlich Cocktails, Spirituosen, gute Weine, allgemein das Trinkerlebnis.
Mega, und ihr seid jetzt genauso getroffen wie viele andere Gastronomen in München oder weltweit und seid jetzt eine Weile zugewesen, seit Mitte März, oder?
Genau, und es war 16. März, war, wenn ich mich recht erinnere, unser letzter Öffnungstag. Und dann letzte Woche Montag haben wir wieder aufgemacht, unter Auflagen.
Wie schauen die gerade aktuell aus hier?
Also die Auflagen sind natürlich einmal so in Bayern, dass wir nur bis 22 Uhr geöffnet haben dürfen. Es dürfen auch nur Speisegaststätten offen haben aktuell in Bayern, was aber so ein bisschen gleitend ist, weil im Endeffekt haben wir alle oder die meisten von uns haben eine Schank- und Speisekonzession. Das heißt, wir dürfen sowieso Speisen anbieten, was wir auch im normalen Barbetrieb machen, wie die meisten in München. Genau, bis 22 Uhr dürfen wir öffnen. Wir haben aktuell natürlich die Auflage mit dem Abstand zwischen den Tischen. Das heißt, wir haben nur die Hälfte der Tischkapazität im Moment. Hygienevorschriften, zwischenzeitliches Desinfizieren vor, während, nach der Schicht und so weiter und so fort.
Wie kommt das gerade an? Also die Gäste etc.?
Ja, das ist noch so ein bisschen befremdlich für viele. Also das ist natürlich auch so das Ding. Zum einen ist die Berührungsangst überhaupt noch da, in eine Bar im Inneren zu gehen. Ich meine, wir haben 3 Tische draußen, das heißt, die sind natürlich schnell besetzt. Und dann haben die viele Leute noch die Berührungsängste, so will ich wirklich drinnen sitzen. Und wenn dann auch natürlich ist der Laden nicht so voll, wie er sonst ist, also normalerweise jeder Tisch besetzt. Und das ist jetzt, manchmal wirkt das vielleicht am Anfang noch so ein bisschen kühl. Also das ist... Und dann natürlich auch dieses Prozedere, ich muss die Kontaktdaten von den Leuten aufnehmen, dass im Falle einer Corona-Infektion bei uns, dass die Nachverfolgbarkeit gegeben ist, dass wir die Leute anrufen können und sagen so, hey, da gab es einen Fall und so weiter und so fort. Das ist natürlich irgendwie sehr, sehr technisch im Moment alles, was eigentlich weit weg geht von dem, was eine Bar eigentlich ist.
Ja. Ist das in Berlin ähnlich, oder?
In Berlin ist es genauso, ja. Also ich glaube, es wird trotzdem gut angenommen verhältnismäßig. Die Leute sind ja heiß, das Wetter ist wieder gut, die freuen sich, dass sie wieder raus dürfen. Aber ich frage mich, also gerade bei Bars und Kneipen, ich meine in Restaurants ist es ja manchmal wahrscheinlich gar nicht so ein Problem, den Abstand da zu halten mit den Tischen, aber eine Kneipe und eine Bar lebt ja davon, dass die Leute da eigentlich dicht an dicht stehen. Wie viele Gäste habt ihr jetzt mit den Auflagen und wie viele hattet ihr vorher? Was ist da jetzt der Unterschied?
Also aktuell, wir dürfen natürlich auch nur sitzende Gäste bewirten.
Genau.
Wie gesagt, halbe Kapazität, das heißt bei Bestauslastung, wenn wirklich an jedem Tisch, wie wir ihn geplant haben, die Anzahl an Leuten sitzt, also es dürfen ja eh nur maximal 4 aktuell irgendwie an einem Tisch sitzen, dann kommen wir auf 26 Gäste im Moment, volle Auslastung. Also normalerweise haben wir um die 50 Sitzplätze plus dann nochmal irgendwie 30 stehende Gäste, sowas am Wochenende locker. Also wir bewegen uns fast beim Dreifachen im Normalbetrieb. Was sich natürlich auch jetzt in der Personaleinteilung widerspiegelt, weil wir natürlich oft auf Minimalbesetzung jetzt auch fahren.
Aber genau, aber der Servicecharakter muss halt gewahrt werden.
Genau.
Also ich meine, es gibt ja genug Kneipen und Bereich dann Tüppeln und Dresden, aber ihr macht ja schon eine wesentlich andere Art von Bar- und Barkultur und Getränkekultur im Gegensatz zum 0815 Kneipe sein.
Ja, das wird auch unserem Anspruch widersprechen, weil ich meine, das Ding, es wird auch eine Zeit nach Corona geben und wenn du jetzt irgendwie so total mit deinem Konzept auch irgendwo ein Stück weit brichst, das ist auch irgendwie komisch. Deswegen, der Service soll natürlich gut bleiben und auf die Gäste eingehen. Wir arbeiten aktuell ohne Karte. Zum einen hatten wir unsere Karte, wir ändern die zweimal im Jahr. Das heißt, die Karte, die wir zuletzt hatten, sollte eigentlich bis April, Mai laufen. Das war unsere Herbst-Winter-Karte. Und jetzt in der Zeit, wo es sowieso so ungewiss war, haben wir natürlich irgendwie keine neue Karte gemacht. Ja. Und viele von den bisherigen Drinks passen jetzt halt auch nicht mehr in der Jahreszeit. Das heißt, wir arbeiten jetzt ohne Karte und gehen einfach rein auf Empfehlungen und sprechen mit den Leuten. Das kommt sehr, sehr, sehr gut an. Cool. Also vor allem, wenn das Ergebnis dann eben auch so ist, wie sie sich... Da haben wir jetzt letztes Wochenende schon viele glückliche Gesichter sehen können. Das war mal wieder ganz schön. So. Aber es ist natürlich auch... Weil sonst müsstest du auch jedes Mal danach die Karte desinfizieren und so weiter und so fort. Also das ist, um so ein bisschen mehr wieder so eine persönliche Komponente auch reinzubringen.
Genau, also gerade so puncto Saisonalität würde ich mal direkt nochmal einsteigen. Deswegen kamst du mir auch irgendwann in den Sinn für unseren Podcast hier, weil das ist ja schon so ein Trend, der ist im Food allgegenwärtig. In der Getränke-Gastronomie ist noch nicht so wirklich hundertprozentig. Genau, ich habe vor einem Jahr oder irgendwann war ich mal hier und da hast du auch so A, mit Karotten was gemacht und auch die Zero Waste verarbeitet und verzichtest auch hin und wieder oder versuchst auf sowas wie Limetten, Zitronen zu verzichten. Oder kannst du da vielleicht mal 1, 2, 3 Worte verlieren?
Also es ist natürlich auch so ein Aspekt so mit der Saisonalität, soweit es möglich ist. Also ich meine natürlich, wir arbeiten größtenteils alle mit irgendwie, was weiß ich, Tequila aus Mexiko, mit Rum aus Kuba und Lateinamerika und so weiter und so fort. Aber es ist schon irgendwie auch so ein schöner Anstoß zu sagen, man arbeitet saisonal und regional zumindest mit den weiteren Zutaten im Drink, soweit es möglich ist, und macht sich Gedanken, wie kann man die möglichst gut einsetzen. Also das bedeutet für uns zum Beispiel auch, wie du es gerade schon gesagt hast, Zitrone, Limette versuche ich zum Beispiel im Herbst, Winter auf meiner Karte zu reduzieren. Zum einen ist oftmals die Qualität nicht so, wie sie in anderen Monaten ist, und auch einfach die Transportwege, die Preise auch für eine Kiste Limette im Winter sind teilweise doppelt so hoch wie zu einer anderen Jahreszeit. Das heißt,
kann man dann schlecht erklären bei den Leuten. Also wie das Cuba Libre kostet dann als 3 Euro mehr, wenn die Limette kostet mehr.
Das ist ja sowieso, wir haben ja nicht viel Spielraum, um zu sagen, so, hey, jetzt kostet meine Ware so und so viel, jetzt muss ich den Preis auf einmal für 2 Monate in 3 Euro teurer machen. Dementsprechend versuche ich halt dann gerade in den Monaten oder über der Herbst-Winterkarte immer viel mit zum Beispiel mit Verjus zu arbeiten, also mit unreifen Traubensaft, der einfach eine schöne fruchtige Säure, aber ein bisschen subtiler, nicht ganz so bissig wie so eine Zitrone mit reinbringt, oder dass wir selber Shrubs kochen, dass wir hingehen und uns sowieso überlegen, was sind von Grund auf saure Zutaten oder Lebensmittel. Bringen die eine eigene Säure mit rein, brauche ich dann vielleicht gar nicht mehr so viel.
Wie ist die Resonanz? Ist das bei den Gästen oder anders? Warum gibt es so wenige Leute, die das so machen, also wenig Mixologen?
Es gibt schon irgendwie auch einige, die das machen, zum Beispiel in Bamberg, der Sven Goller aus dem Schwarzen Schaf, der immer das zum Beispiel auch, also der setzt Essige selber an und was weiß ich nicht alles. Also das ist schon auch ein Thema in der Barszene, und Verjus ist mittlerweile auch in vielen Bars vertreten, weil es einfach auch den Aspekt hat, dass es relativ lang haltbar ist, auch wenn die Flasche offen ist. Wenn sie gekühlt und dunkel gelagert wird, dann ist das alles gar kein Thema. Und kostet mich im Vergleich zu einer Flasche Limette ungefähr dasselbe, nur dass ich keine Personalkosten zum Pressen vor der Schicht habe. Das heißt, das setzt sich schon auch ein Stück weit mehr durch. Es ist natürlich immer dann schwierig, weil gerade so bei Cocktails ist auch immer so das Thema, es gibt natürlich auch so ein bisschen diese alte Schule, das sind so die ganzen Rezepte auch wie, also das ist teilweise auch ein bisschen dogmatisch. Das heißt, da sagen dann natürlich auch viele, ey, der Drink soll so sein, wie er erfunden wurde. Klar, also das Bier machen, wenn du jetzt bei uns einen Whisky Sour bestellst, natürlich mache ich dir den mit Zitrone. Du hast eine Erwartung, du sollst es auch bekommen. Aber eben bei unseren Signature-Drinks, da spiele ich dann eben mit den alternativen Säuren.
Was sind so eure Signature-Drinks?
Unsere Signature-Drinks, also wie gesagt, wir ändern unsere Karte 2-mal im Jahr, sind immer nur Signature-Drinks drauf. Also Klassiker machen wir einfach auf Nachfrage, beziehungsweise Beratung, je nachdem, ob wir auch alle Zutaten da haben dafür. Wir haben zum Beispiel keine Sahne im Haus. Also deswegen, es gibt keine Sahne-Cocktails bei uns. So. Aber sonst, wenn du irgendwie mit Klassiker XY kommst und wir die Zutaten da haben, dann machen wir das immer. Aber unsere Signatures sind, wie gesagt, saisonal, regional geprägt, dass wir uns am Anfang, wenn wir die Karte entwickeln, dass wir uns Gedanken machen, was passt in die Jahreszeit, welches Obst, welche Kräuter und so weiter und so fort. Und dann daraus eben die Drinks entwickeln.
Habt ihr Eier? Benutzt ihr Eier?
Eier, wir benutzen pasteurisiertes Bio-Eiweiß. Hat auch einfach so den Effekt, dass es im Umgang leichter, es ist haltbarer. Man schmeißt nicht die ganze Zeit irgendwie das Eigelb wieder weg, was eben in den meisten Fällen so geschieht. Also die wenigsten verwenden das dann weiter, weil es auch, also es gibt ein paar wenige Drinks, wo du überhaupt Eigelb verwendest. Und,
kannst deine Eierlikör selber
machen. Genau, kannst deine Eierlikör. Machst du im Sommer auch nicht. Also deswegen. Und klassischerweise ist auch so in den ganzen Bars, also auch in München, wenn man mit den anderen Leuten redet, der Whisky Sour ist einfach so der Go-To-Drink in den Bars. Das machen wir unzählige am Abend und dementsprechend auch oft mit Eiweiß. Und wenn ich mir dann überlege, ich würde da jedes Mal ein Ei aufschlagen. Und erstens ist es ein Zeitfaktor und zweitens ist es halt auch irgendwie, was du Müll produzierst wiederum.
Ja, nee, also man kann ja auch da industriell nachhaltig arbeiten. Das ist halt nichts Verwerfliches, finde ich auch. Nee, spannend. Wir hatten jetzt gerade schon mal diesen kurzen Berlin-München-Ding so. Also jetzt zu Corona-Zeiten sind wir uns da sehr ähnlich. Im Vorgespräch hatten wir das Thema Barfood schon mal ganz kurz. Also wir sind ja jetzt hier gerade zu zweit in München, Maria ganz alleine in Berlin. Deswegen sage ich mal, wir hier kennen das Phänomen, dass man in die Bar kommt und nicht sagt, ich hätte jetzt einfach 3-4 Bier und ein Doppelkorn, sondern es wird auch immer nach Barfood gefragt. Und da ist halt die Frage von mir an dich, Philipp, was glaubst du, warum das nachgefragt wird?
Ich weiß gar nicht, wo das tatsächlich so herkommt. Also man hat natürlich alteingesessene Bars, die auch Vorreiter irgendwie für unsere Szene sind, wo es halt seit dem ersten Tag was zu essen gibt. Also schau dir Schumanns an. Schumanns ist mittlerweile, ich meine, der Charles sagt selber, dass es mehr ein Restaurant, oder bis zu einer gewissen Uhrzeit ist es ein Restaurant und dann wird es zu einer Bar. Also das ist so...
TV-Teller.
Genau, TV-Teller kennt jeder in München. Das ist,
was ist das?
Oder das ist einfach so ein Schnittchenteller.
Genau.
TV.
So, TV, ja.
Genau,
TV.
Der Fernsehteller.
Ah.
Oder im Gabani hast du das Gulasch und solche Geschichten. Also das ist einfach, du hast so diese Platzhirsche und die bieten Essen an und das ist, glaube ich, da, wahrscheinlich ist daraus auch irgendwo so eine, so für Bars auf dem Niveau diese Erwartungshaltung.
Also wenn du mitspielen möchtest, dann machen wir Gulasch oder Stulle.
Genau, da musst du was anbieten. Macht ja natürlich auch Sinn, also so rein vom Trinkverhalten. Also ich meine, wir kennen es alle, wenn wir irgendwie mal irgendwie einen Abend unterwegs sind, dann ab einem gewissen Zeitpunkt hast du einfach Bock zu essen.
Ja, dann am besten fettig und salzig.
Fettig, salzig und nochmal zweite Luft und dann geht's weiter.
Wird es so angenommen? Ich weiß nicht, ich war schon ab und zu in der Bar, ja. Aber es ist nie so, dass ich gesagt habe, okay, geil. Wir 15 Leute essen Gulasch.
Also im Gabani ist es tatsächlich so, dass sie echt viel Gulasch in der Woche verkaufen. Das ist Wahnsinn. Und auch sonst. Also gut, ich bin da meistens auch irgendwie zu der Uhrzeit, wo sich dann irgendwie die ganzen Barkeeper versammeln und nach ihrer Schicht und dann hat jeder noch Bock, was zu essen. Das ist natürlich auch sowas. Aber das ist auch, jedes Mal, wenn ich in Schumanns gehe, esse ich da auch was.
Was bietet ihr denn an?
Also wir haben jetzt gerade nochmal, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass die Auflage jetzt, dass wir überhaupt öffnen durften, auch ist, dass wir Essen anbieten, beziehungsweise auch mehr Essen. Bei uns ist es so ein bisschen, wir haben nur eine Kaltküchenkonzession, das heißt, wir dürfen maximal aufwärmen, beziehungsweise toasten, solche Geschichten. Dementsprechend haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir so eine kleine Auswahl an Aufschnitt, Antipasti und solche Käseteller, solche Geschichten anbieten, plus dann Schinken-Käsetoast, wenn es eben heiß und fettig sein soll. Und ein bisschen ausgewählte, aktuell sind es jetzt italienische Wurstsorten, dass wir ein Parmaschinken, Coppa und eine schöne Salami haben, verschiedene Käse, aber das, also was genau es dann sein wird, das wird sich auch immer wieder ändern.
Ja. Gerade funktioniert das ja ganz gut mit Versuch und ja. Glück oder Missglück. Davon kann man auch so ein bisschen profitieren, wenn man einfach verschiedene Sachen mal im Kopf hat. Ne?
Das ist ja auch im Moment so ein bisschen der Vibe. Also jeder versucht irgendwie jetzt wieder so in der aktuellen Situation so ein bisschen seinen Platz zu finden und auch irgendwie Anstöße, um eben weiter bestehen zu können.
Ja. Ja, die ersten Basen machen jetzt zu. Also jetzt nicht nur mal kurz, sondern schließen tatsächlich. Und also es wird auf jeden Fall auch spannend. Weiterhin.
Ja, weil du gerade gesagt hast mit dem Essen. Also in Berlin ist auf jeden Fall ein Trend, den ich hier beobachte, dass einige Bars zu ihren Cocktails auch so ein kleines Food-Pairing anbieten. Also, keine Ahnung, so fancy Popcorn gibt's ganz oft. Oder tatsächlich irgendwelche Schnittchen oder Lutscher. Also wir haben da ganz wilde Ideen. Wie, würdest du sagen, das ist so eine allgemeine Geschichte oder das haben sich jetzt ein paar hier ausgedacht? Ich finde das ja prinzipiell ist eine schöne Idee.
Ja, so eine konzeptionelle Geschichte. Also das ist, je nachdem, wie du irgendwie an deine Drinks hingehst, natürlich gibt es irgendwie diese Food-Pairing-Komponente. Andere machen es mehr, dass sie mehr irgendwie auf das Garnish nochmal eingehen und so. Also Sachen, die einfach den Drink begleiten, beziehungsweise auch gegebenenfalls nochmal hervorheben. Das ist, glaube ich, einfach so der Hintergrund. Also wenn du gerade in Berlin sagst, zum Beispiel im Provokateur, die hatten auch irgendwie bei ihrer ersten Karte, hatten die wirklich zu jedem Drink, hatten die dann immer so ein kleines Food-Pairing noch dabei und dann viel, viel eben selbst gemacht. Sei es jetzt irgendwie ein kleines Jerky gewesen oder was weiß ich, und dann viel dazu erzählen können. Das ist schon auch immer ein cooler Moment. Und das ist auch so ein Ansatz eben bei dem, du hast einen Drink und du machst ein Garnish dazu und das Garnish beziehungsweise irgendwie das Food Pairing muss halt immer zu dem Drink passen.
Kann man sich aber auch schnell verkopfen.
Und was ist mit Zero Waste? Also, keine Ahnung, die Vorgabe ist ja zum Beispiel keine Plastikstrohhalme mehr mit der Zeit oder viele Bars verzichten ja mittlerweile auch auf die kleine Papierserviette unter dem Glas. Wie macht ihr das?
Also bei uns ist es auch, wir versuchen bewusst zu arbeiten, versuchen darauf zu achten. Trinkhalme benutzen wir sowieso schon irgendwie die ganze Zeit nicht. Wir hatten ganz am Anfang hatten wir so ein paar Papiertrinkhalme für die Leute, die es gar nicht verkraften ohne. Es gibt ja da auch verschiedene Alternativen im Glas. Es gibt jetzt welche aus Bambus, die du auch irgendwie in die Spülmaschine schmeißen kannst und so weiter und
so fort. Aber das so hygienisch ist, also das stelle ich immer so ein bisschen.
Genau, abwählen. Aber bei uns ist das eh, also auch so von der Denkweise eigentlich sollst du deinen Drink nicht mit einem Strohhalm trinken, weil dann bist du so weit allein mit deiner Nase entfernt von dem Drink und so das ganze Olfaktorische nimmst du dann gar nicht mehr wahr, weil du irgendwie 10 cm über deinem Drink hängst. Ja. Und wir machen uns ja Gedanken darüber, wie riecht der Drink, was machen wir als Garnish noch dazu. Und wenn ich irgendwie frische Kräuter irgendwie auf den Drink und dann bist du so weit weg, dann macht das halt keinen Sinn. Genau, also Zero Waste, das Thema, wir versuchen natürlich irgendwie so die Sachen, wenn wir Orangen abzesten und jetzt im Moment den Saft dann nicht zwangsläufig brauchen, dann dörren wir die durch, dass wir die eben noch dann als Garnish benutzen können oder dann später gegebenenfalls nochmal einfach zu einem Sirup verarbeiten können.
Karotten hatte ich irgendwann was gesehen.
Genau, wir hatten mal einen Drink mit Karotten, wo wir die Karotten entsaftet haben daraus und uns einen Schwab gemacht haben und dann alles, was im Prinzip im Entsafter hängen geblieben ist, haben wir uns dann auch gedörrt, haben das fein gemahlen mit einem Salz und ein bisschen Chili vermengt und das zum Beispiel als Glaswand dann gemacht für den Drink. Dass man einfach so die Sachen wiederverwendet, die man hat.
Ja, vielleicht für alle, die es nicht wissen, also ich kenne persönlich Shrubs erst seit 2-3 Monaten aus in Kopenhagen. Für die, die es genau von unseren Zuhörern nicht wissen, ganz kurz in einem Satz. Shrubs
sind im Prinzip so eine Art Fruchtessige, dass du hingehst und frische Früchte mit Essigen eben ansetzt und dadurch auch eine Haltbarkeit hast und eben auch diese Säurekomponente.
Da kannst du quasi alles machen, was Fruchtsäure hat. Oder?
Genau.
Genau. Mega lecker, kann man nur empfehlen.
Also, du brauchst ein bisschen Zucker, ein bisschen Essig, ein bisschen Frucht und dann kannst du dir eben da schöne Sachen draus machen.
Einen anderen Trend, den ich in Berlin beobachte, auch gerade in der Gastronomie, sind tatsächlich auch zu ganzen Menüs alkoholfreie Getränkebegleitung. Merkst du das? Also okay, ihr seid in Bayern, da zählt ja Bier nicht mal auf Alkohol.
Das ist Bier ein Grundnahrungsmittel bei uns.
Aber so kurz vor Corona hat auch die erste deutsche alkoholfreie Bar hier in Berlin aufgemacht. Ist das ein Trend, den du bemerkst? Steigt die Nachfrage bei Gästen nach wirklich guten alkoholfreien Drinks?
Also wir bieten sowieso immer im Rahmen unserer Karte 2-3 alkoholfreie Drinks an. Die werden auch regelmäßig bestellt.
Die sehr lecker sind, by the way.
Vielen Dank. Weil natürlich die Nachfrage auch da ist. Ich muss sagen, in Bayern ist das oftmals so ein bisschen phasenweise. Also ich meine, wir leben in Bayern. Das heißt natürlich, zur Fastenzeit werden die viel bestellt und auch irgendwie so klassischerweise im Januar oder kurz nach der Wiesn, solche Geschichten. die Nachfrage nachher zu Produkten wie alkoholfreie Gins, wobei der Begriff an sich eigentlich schon irgendwie so keinen Sinn macht, aber gut. Hier nicht wirklich gegeben, weil aber auch nicht viele Bars das überhaupt anbieten. Also das ist natürlich auch sowas, würden wir es bekannter machen, dann wäre wahrscheinlich auch die Nachfrage höher. Aber die Tendenz geht auch gerne mal zu eben leichteren Drinks. Deswegen haben wir in den letzten Jahren auch so Geschichten wie Wermut, Portwein und so weiter gut an Boden gewonnen im Baralltag beziehungsweise auch am Abend, dass die Leute mit etwas bisschen leichterem starten wollen.
Also es geht ein bisschen in einem bewussteren Konsum und weniger sich einfach mal sinnbefreit zu rebooten.
Gibt aber natürlich genauso oft irgendwie die Leute, die sagen so, ja Mensch, mein Drink schmeckt ja gar nicht nach Alkohol, ist da überhaupt was drin? Mhm. Ja, kannst du da ein bisschen mehr reinmachen? Also das ist so, es gibt nach wie vor beides und das ist aber...
Also ähnlich wie beim Essen. Ne? Genau. Aber es gibt so diese absoluten, nicht Meat-Lover, sondern diese Gear-Meat-Menschen und dann gibt es Leute, die also ich vergleiche auch diese alkoholfreien Gin-Sachen immer so. Man kann alkoholfreie Drinks machen, die man vegetarische Gerichte machen kann. Man kann sie aber auch mit einem Substitut machen, ne? Wie eine Istwi-Wurst.
Genau, ein vegetarisches Schnitzel.
Genau.
Ja. So. Das ist halt so. Am Ende des Tages habe ich jetzt gerade bei denen eben auch nicht unbedingt das... Ich finde es schwierig, weil gerade zum Beispiel bei der einen oder anderen alkoholfreien Spirituose heißt dann auch so, auf gar keinen Fall pur probieren. Der ist nur gedacht dafür, dass er vermixt wird und was weiß ich. Das führt halt auch irgendwie wieder davon weg. Also so.
Genau, also weil bei guten Gins, bei guten Whiskys geht es ja eigentlich eher darum, das Ding pur zu trinken. Also ich habe auch die Sachen bevorzugt pur getrunken und nicht irgendwie mit einer Cola oder was auch immer. Auf meinem Jim Beam und John Walker schmeckt halt mehr mit Cola als ohne. Aber also kann man zusammenfassend sagen, der Trend geht in beide Richtungen wieder, also immer noch weiter hinzuholzen bis.
Also ich glaube, da ist dein Vergleich ganz gut, dass eben das genauso wie irgendwie das Thema vegetarisch, vegan und auf der anderen Seite Fleisch, beziehungsweise bewusst Fleischkonsum und so weiter und so fort. Das ist so, das ist auch mit Alkohol ähnlich.
Und glaubst du jetzt, wo Corona so halb durch ist, vielleicht wiederkommt, beziehungsweise die damit verbundenen Auflagen, ist die Happy Hour bald tot? Ihr habt wahrscheinlich keine. Schicke Bars haben eine seltene Happy Hour, oder?
Also die Happy Hour ist eigentlich schon seit Jahren so.
Seit den 80ern.
seitdem die Schirmchen nicht mehr die ganze Zeit im Drink sind. Nein. Nee, also Happy Hour ist jetzt... Das ist kein Thema. Also zumindest, es kommt ja immer drauf an, auch über was wir Bars, man spricht. Also wir sind natürlich auch irgendwie so wie die Bars mit irgendwie diesen Cocktail-Konzepten, diesen Hochwerten. Das ist ja nur ein Bruchteil irgendwie dessen, was es an Barlandschaften in Deutschland gibt. Deswegen ist das auch immer natürlich nur begrenzt repräsentativ.
Ja, also hier nennt man das einfach dann Afterwork. Ja. Und nicht Happy Hour. Also blaue Stunde, keine Happy Hour mehr. Demnach.
Also ich habe schon lange keine mehr gesehen.
Doch, dabei ums Eck vom Home war da noch so ein Thai bis vor kurzem.
Ah, okay.
Die haben gerne mal Happy Hour mit Schirmchen gemacht. Hm.
Also es gibt in Berlin definitiv auch gute Bars, die haben das. Also das machen die halt dann während jetzt normale Öffnungszeiten, gerade am Wochenende haben die ja bis Open End, aber dass die dann wirklich sagen, so von 7 bis 9 oder so, kriegst du dann schon mal die Drinks günstiger.
Und die hat auch ein bisschen ein anderes Trinkverhalten, glaube ich. Oder?
Ich glaube, das liegt auch daran, dass die München nicht, die gehen nicht direkt nach der Arbeit in eine Bar. Also das ist meistens, das fängt dann immer erst wieder später an. Das ist so, du hast da immer so eine Lücke dazwischen.
Ja, man setzt sich die Tinder-Dates erst ab 20:30 Ja. Und dann wird es interessant.
Nee, aber zum Beispiel... 5 oder sowas, also hier gerade die Müllerstraße ist zum Beispiel zwischen 7 und 9 Uhr eher leer.
Ja, nee, das stimmt, also das ist generell in München ein Problem für die Gastronomie auf jeden Fall, nicht für den Konsumenten.
Also die Biergärten sind meistens voll, das ist eher so das Afterwork, also zumindest im Sommer gerne mal und dann in den Bars zum Start, als immer ein bisschen später ist.
Habt ihr denn während der Schließzeit, habt ihr was gemacht? Also es gibt ja super viele Initiativen für die Gastro allgemein. Auch die Bars haben relativ schnell nachgezogen. Hier in Berlin haben einige einen Cocktail-Lieferservice angeboten, aber oder auch jetzt immer noch, dass es so ein Takeaway gibt für die Leute, denen das zu suspekt ist, sich doch in den Laden reinzusetzen?
Wir haben keinen Lieferservice angeboten, weil auch so andere Bars, mit denen ich oder mit den Betreibern, wo ich gesprochen habe, die das angeboten haben, die haben gesagt, das ist natürlich irgendwie mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden und da überhaupt auf schwarze Zahlen zu kommen, war auch teilweise relativ schwierig. Bei manchen funktioniert es wunderbar mit To-Go-Geschäft. Hier in der Ecke gibt es auch eine Bar, die hauen Slushies einfach raus. Das ist gut, also funktioniert krass. Die sind aber auch so einmal in Schruckweite von der Isar. Was wir gemacht haben, wir haben selber eine Initiative für unsere, also für die Bars, denen wir zusammenhängen, beziehungsweise auch irgendwie befreundete Bars, ein T-Shirt, das unsere Gäste kaufen konnten, so ein Support-T-Shirt, das auch gleich einen Gutschein mit inkludiert hat, dass wenn die ganze Zeit vorbei ist, diese Corona-Zeit, dass die Leute dann zwei Drinks bei uns in den Bars bekommen. Wir haben das T-Shirt dann direkt bekommen und das hat zum Beispiel wahnsinnig gut funktioniert. Dann gibt es natürlich von Industrieseite gab es verschiedene Initiativen, die darauf abgezielt haben. Also teilweise manche Industrien haben sich zusammengeschlossen und so eine Crowdfunding-Geschichte für die Bars gestartet. Andere haben mit Care-Paketen uns unterstützt, haben uns schicken uns Ware zum Start jetzt auch wieder, um zu sagen, so, hey, wir versuchen, dass ihr erstmal irgendwie euren Wareneinsatz niedrig halten könnt und überhaupt wieder reinkommt. Aber es gibt natürlich auch irgendwie genug Bars, bei denen das mit dem To-Go und Liefern wahnsinnig gut funktioniert.
Also wenn ich mich hier mal so umschaue, hier geht es halt schon auch viel um Atmosphäre. Ne?
Genau.
Also wenn, das ist mal viele, ich vergleiche es jetzt mal mit einem Sterneladen in der Food-Branche. Viele Sterneläden haben einfach nichts gemacht, weil es geht um das Erlebnis und um das Ding um den Teller. Und ich meine, du hast vor uns davon gesprochen, keine Trinkhalme zu nutzen, weil du musst das Ding einfach auch riechen, um das die Komplexität zu verstehen. Und da verstehe ich, dass du sagst, okay, nee, das macht halt.
Das ist halt der nächste Aspekt. Also das ist auch sowas, klar kann ich dir irgendwie das jetzt mit kleinen Flaschen abfüllen und nach Hause fahren und so weiter und so fort. Aber was ich zum Beispiel am Anfang gemacht habe, dass ich unsere Weine abverkauft habe, dass ich auch da einen kleinen Lieferservice gemacht habe am Anfang und eine Flasche Wein, die kannst du auch gemütlich auf deinem Balkon trinken. Das muss nicht unbedingt diese Baratmosphäre haben, aber eben so der Drink, wie wir ihn verstehen, ist halt schon auch irgendwie stark daran gekoppelt, dass du hier bist, dass du die Atmosphäre, den Service erlebst und so weiter und so fort.
Ihr habt ja wahrscheinlich dann in der Schließzeit euch schon mal hingesetzt und überlegt, wie es weitergeht, wenn es weitergeht. Wie lange schafft ihr das mit diesen Einschränkungen noch? Und wie sieht es mit staatlicher Unterstützung aus?
Also bisher sieht das ganz gut aus, dass wir das noch ein bisschen aushalten. Wir waren einigermaßen gut aus dem Winter gekommen, aber man hatte natürlich auch andere Pläne. Man muss sich jetzt, glaube ich, einfach mal irgendwie das ein paar Wochen anschauen und gucken, wie sich das Ganze entwickelt und wann weitere Lockerungen kommen. Vielleicht dürfen wir irgendwann bis wenigstens 12 oder sowas aufhaben. Dann ist auch wieder mehr so dieser eigentliche Barbetrieb da. Weil bei uns ist natürlich so das Ding, wir machen eigentlich unseren Umsatz zwischen 21 und, also zumindest ja auch am Wochenende so 21 bis 1 Uhr. Das ist natürlich so die klassische Zeit für Bars, zumindest in München. Und wird man irgendwann mal gegenrechnen müssen, wie das funktioniert. Also aktuell machen wir 6 Tage die Woche, 17 bis 22 Uhr, Montag bis Samstag.
Schwierig.
Also klar, du musst halt erstmal wieder da sein. Die Leute müssen erstmal wieder irgendwie an den Punkt kommen, dass sie auch irgendwie das auf den Schirm bekommen, dass wir wieder da sind. Und staatliche Hilfe, ja klar, es gab halt irgendwie die Soforthilfen, die sind bei uns auch angekommen. Es gibt natürlich, unsere Mitarbeiter sind auf Kurzarbeitergeld gewesen die Zeit über, aber es ist natürlich auch alles so, ja, also das Kurzarbeitergeld müssen wir ja auch selber vorstrecken, Versicherungen und alles müssen wir vorstrecken, das heißt, das kommt irgendwann, aber jetzt erstmal musst du natürlich eine Vorleistung geben und dementsprechend ist das natürlich.
Ja, wir können das Thema Corona auch jetzt kurz mal Corona sein lassen. Mhm. Hier geht es nämlich in unserem Podcast um die wundervolle Zukunft, die hoffentlich wundervoll ist. Genau, und wir sprachen ja schon so ein bisschen über Alternativen zu Zitrone, Limette und Co. und die Entwicklung des Konsumverhaltens. Und gibt es deiner Meinung nach Trends oder Dinge, die sich in den nächsten 10, 15 Jahren irgendwie etablieren?
Der Konsum ist, also das ist ja eine schöne Entwicklung der letzten Jahre, dass ja auch der Alkoholkonsum bewusster geworden ist, beziehungsweise dass die Leute auch einfach mehr Grundahnung mitbringen. Also dass das einfach so die, man beschäftigt sich damit, was trinke ich, und möchte auch ein bisschen mehr darüber erfahren. Das ist ja schon so eine Momentaufnahme. Wurde im Prinzip auch losgetreten durch diesen ganzen Gin-Hype, auch wenn der ja meistens irgendwie den meisten Barleuten so ein bisschen auf den Keks geht, weil es halt immer nur Gin ist. Aber damit war halt so ein Auseinandersetzen mit, was trinke ich eigentlich, was habt ihr noch? Und die Aufgeschlossenheit auch irgendwie für Sachen auszuprobieren. Und so ist deutlich stärker geworden. Ansonsten, klar, es gibt Bar natürlich auch, genauso wie Küche, es werden neue Techniken eingeführt und was weiß ich. Also das letzte Thema der letzten Jahre war irgendwie so für die, die es sich leisten konnten, der Rotobab, der
schon gehört.
Genau, der war allgegenwärtig so die letzten zwei Jahre so ein bisschen.
Was war?
Der Rotobab, also Rotationsverdampfer, sprich das auf Niedrigtemperatur im Vakuum redestillieren von Spirituosen mit Zutat XY, und dadurch kriegst du halt irgendwie ein ganz anderes Produkt am Ende. Was natürlich auch irgendwie, kannst du auch, also wenn du so ein Teil hast, kannst du natürlich auch irgendwie Wasser mit was destillieren und hast eine eigene alkoholfreie Spirituose. So zum Thema zu vorhin. Also es ist viel bei Bars auch immer über Techniken und solche Geschichten. Das war so irgendwie Mitte 2000er auch so dieser ganze Küchenstyle, der dann eben kam, sodass man Küchenkräuter verwendet hat und so weiter und so fort, dass man Techniken aus der Küche angewendet hat, um eben Geschmäcker in Drinks zu bekommen. Ja, ich glaube einfach für die nächsten Jahre ist es dieser bewusstere Umgang, auch das sehr bewusste Auseinandersetzen mit den Spirituosen, die man verwendet, und den Produkten. Ich meine, selbst produzieren tun wir sowieso die ganze Zeit schon. Also wir sind alle irgendwie, verbringen so und so viele Stunden in der Küche hinten und kochen unsere Zutaten für die Drinks.
Aber da wird es schon weiter hingehen, oder? Also es wird jetzt wahrscheinlich in sowas wie einem, wie heißt das Ding auf der Türkenstraße, Sausalitos. Also, genau. Also sowas wird es wahrscheinlich im Sausalitos nicht geben. Nee.
Aber was halt bei den Bars auch so ein Thema ist, was so ein sehr zukunftsträchtiges Thema aktuell in gerade Bars, Nachtleben und so weiter, allgemein Gastronomie, ist halt auch so dieser bewusste Umgang mit den personellen Ressourcen. Also es wird immer wichtiger, auch den Ausgleich für die Leute zu schaffen, und irgendwie so diese Work-Life-Balance ist jetzt sogar auch mal irgendwie so in der Nacht angekommen.
Ist in der Bar, also damit beschäftige ich mich auch so ein bisschen in küchentechnisch, und ein sehr spannendes Thema, wie man sowas dann später umsetzen kann.
Also das ist jetzt so zum Beispiel, die Industrien versuchen ja immer auch irgendwie uns so ein bisschen zu bespaßen und uns zu emotionalisieren mit ihren Produkten. Und da geht jetzt auch mittlerweile so stärker der Fokus hin, dass man schaut, was kann man. Es geht nicht mehr darum, hey, es ist 9 Uhr morgens, ich drücke dir einen Drink in die Hand und wir machen uns den ganzen Tag voll, sondern es ist mehr so, es werden sportliche Anreize geschaffen, es werden irgendwie, also es gab von Campari jetzt irgendwie vor ein paar Jahren mal so dieses Campari Care, wo sie irgendwie uns ausgemessen haben mit irgendwelchen unter medizinischen Aspekten. Wir haben Sensoren an uns befestigt und wir haben geshaked und sie haben gesagt, was wir falsch machen, was wir richtig machen.
Das ist auch von der Körperhaltung.
Genau, so auch so Stressmomente eben auf Nacken, Muskulatur, Schultermuskulatur, so diese typischen Wehwehchen, die man hat, wenn man irgendwie den ganzen Abend steht und irgendwie da oben shaked oder da oben oder was weiß ich, dann und einfach Impulse gesetzt, wie könnt ihr das besser machen? Und das ist so ein bisschen so ein, auch so diese mentale Geschichte im Moment. Da geht es ganz, ganz stark in die Richtung.
Klar, also wenn du Schmerzen hast irgendwie am Körper, dann strahlst du auch was ganz anderes aus. Kannst du auch ganz anders mitwenden oder gehst dann auch anders mit den Menschen um. Also dann könnte man sich für die Küche auch mal überlegen, also gibt es wahrscheinlich auch, aber mal mehr.
Ja, auch so Barkeeper-Sport und
Boxen zum Beispiel
hier in München. Genau, Boxen ist so das Münchner Ding, was man als Barkeeper zum Ausgleich macht. Ansonsten gibt es mittlerweile Barkeeper-Yoga und was weiß ich nicht alles. Also es ist schon so dieses bisschen
Mental Health.
Genau, bisschen gesund, bisschen stabiler im Kopf.
Ja, das ist sehr, sehr zuträglich.
Bei uns und gibt es Bier-Yoga. Ja. Und sag mal, kann man sagen, gibt es so Länder, ich würde jetzt spontan mal auf die USA gehen, die Vorreiter sind so im Thema Bar? Oder zum Beispiel in Australien gibt es ja da auch so, ich weiß nicht, ein Paar sind, ein Mann und eine Frau, die so total die Ersten waren, die dieses Zero-Waste-Ding so nach vorne gebracht haben. Also schaut man irgendwo hin und guckt und Inspiriert sich?
Ja, klar. Also du schaust immer irgendwie, was machen die anderen auch so ein Stück weit. Da gibt es natürlich, natürlich immer so die Ballungszentren für Barkultur, wie jetzt irgendwie New York, London, viel mittlerweile eben aus Asien und auch eben, wie du schon sagst, aus Australien kommen auch die Trends. Man muss an der Stelle auch immer so ein bisschen so eine Lanze für die deutsche Barkultur brechen, weil die ist enorm fortschrittlich und irgendwie setzt wahnsinnig viele Impulse, ist international immer sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Also wir kriegen relativ wenig Aufmerksamkeit, was man immer so auf diesen besten Listen und so weiter und so sieht. Da gibt es dann vielleicht ein, zwei Bars, die es da überhaupt drauf schaffen. Aber eigentlich arbeiten wir alle also auf wahnsinnig hohem Niveau und unterstehen vielen anderen Bars in den anderen europäischen und internationalen Städten in nichts nach. Klar, es gibt natürlich immer so Vorreiter und auch Persönlichkeiten, die das natürlich verkörpern. Irgendwelche, die Koryphäen der Szene, die dann, wenn die eine Bar aufmachen, schauen natürlich jeder hin, was machen die jetzt da.
Wäre das ein Ziel, irgendwann mal in der Richtung eine Koryphäe zu sagen, Charles Schumann, ist das jemand, wo man hinterher einfach
sollte? Also das eigentliche Ziel ist ja so, warum macht man eine Bar auf? Natürlich einmal aus der Liebe irgendwie für die Materie, also im Optimalfall. Und aber natürlich auch der Aspekt, dass man das größte Ziel sollte immer sein, dass die Gäste hier glücklich rausgehen und man dadurch seine Daseinsberechtigung beibehält. Und
weniger das Ego.
Genau. Also das ist so mehr eben auf das, dass die Arbeit hier drin stimmt, dass die Gäste glücklich sind und dass der Laden einfach nach Möglichkeit so voll oder so oft voll besetzt ist wie möglich in der Woche. Das ist immer so das erste Ziel.
Und welcher Drink ist jetzt der Drink der Stunde oder der Drink von morgen? Weil du gesagt hast, jetzt Gin war ja natürlich irgendwie ein Riesenthema. Ich würde sagen, hier ist auf jeden Fall auch Whisky, was ich beobachtet habe. Der kommt ganz schön. Es gibt viele lokale Brennereien mittlerweile in Berlin und Brandenburg.
Was kommt Doppelkorn? Korn ist lustigerweise, wenn du gerade sagst, Brandenburg, die Jungs aus dem Spreewald machen jetzt auch einen sehr leckeren Korn tatsächlich.
Die Spreewald Distillers?
Ja, genau.
Die machen auch den alkoholfreien Gin, also ein.
Nein.
Ich finde den super. Also der.
Ja, bei denen ist das besonders, die sind cool. Also klar, wie du schon sagst, Whisky ist stark vertreten. Also war immer so ein bisschen da, hat so seine Ups und Downs. Ist natürlich, wenn du in die höheren Qualitäten kommst, natürlich auch so eine Liebhaberei bis zur Nerd-Geschichte. Aber auch als Mix-Spirituose, also bei uns der bestverkaufte Drink seit Tag 1 so kombiniert, ist ein Whisky Sour und Old Fashions und so weiter und so fort. Also Whisky-Drinks gehen immer gut. Lustigerweise auf den meisten Barkarten ist es nach wie vor so, dass der Gin-Drink ist einfach der am besten funktioniert, weil das auch für die...
Den können auch die meisten, also wenn wir uns mal beim Gin-Tonic bleiben, ne?
Ja, also das ist auch so ein Ding, wenn du irgendwie an den Tisch kommst und gerade, wie wir es jetzt aktuell ohne Karte haben, und du fragst die Leute so, hey, was möchtest du trinken, was trinkst du gerne, welche Spirituosen magst du, dann ist es halt auch in vielen Fällen immer so, dass das Wort Gin als erstes fällt. Kann man natürlich umgehen, indem man versucht, mehr über den Geschmack des Drinks zu gehen und die Leute auch zu überraschen. Ich mixe wahnsinnig gerne mit Tequila zum Beispiel.
Mezcal ist ja auch so ein Riesending.
Genau, Tequila und Mezcal, das sind so Sachen, da hast du halt auch, das ist total vielfältig, was du da in den Drink bringen kannst. Schön erfrischend und kräftig herb, was weiß ich, welche Qualität auch immer man verwendet. Deswegen diversifiziert sich auch so ein bisschen mehr. Also das ist auch, mittlerweile brauchst du auch wieder, wenn du einen Cognac-Drink auf der Karte hast, das geht auch wieder. Also das ist nicht mehr nur irgendwie, was bei der Oma früher im Schrank stand, sondern also wenn der Drink sich attraktiv liest, dann probieren die Leute das auch gerne mal.
Also gibt es jetzt keinen so ein...
Es wird nicht die, also gefühlt gibt es nicht die eine nächste Spirituose. Das ist so, das heißt dann irgendwie, jetzt ist der Rum wieder irgendwie da, dann klar, dann so ein bisschen mehr Rum verkaufst du dann vielleicht, aber es ist jetzt nicht so, dass er den Gin total ablösen würde. Weil beim Gin ist natürlich auch so, dass der riesengroße Unterschied, dass du eine Spirituose hast, wo du im Premium-Bereich bist und eigentlich in 99% der Fälle immer noch dein Tonic drauf gießt. Also es ist natürlich viel, viel zugänglicher,
ja,
als irgendwie dich mit einem Cognac-Schränker hinzusetzen.
Also finde ich jetzt wesentlich sexier als einen Gin Tonic, aber...
Und über 40% pur zu trinken.
Muss man auch mögen. Also man, genau, es ist auch so ein Reifeprozess. Also vor 20 Jahren jemand mit einem 17, 18, jemand mit einem Whisky zu kommen, der torfig ist, da rennen die Leute weg. Man muss sich da auch in den Geschmacksprofil ein bisschen
bicken. Genau, da musst du dich ja auch reintrinken. Also da musst du auch irgendwie die Muse haben zu sagen, so, hey, du probierst dich jetzt mal rein und findest den Weg dazu. Klar, es gibt auch irgendwie, gerade wenn man von torfigen Whisky steht, spricht leicht getorfte, und dann gibt es aber auch so Brecher, die schmeckst du noch 5 Tage danach, und obwohl du dir schon 10 bis 15 Mal die Zähne geputzt hast, so ungefähr. Also das ist, aber im Prinzip ja same mit Wein und was weiß ich. Also ich meine, die wenigsten starten mit Rotwein.
Ja, vor allen Dingen nicht mit trockenen. Ja. Genau. Also es bleibt sozusagen interessant auf ganzer Ebene. Und dann würde ich sagen, Maria, wir müssen jetzt rausschmeißen. Und ich habe meinen Spickzettel nicht.
Wir haben nämlich, normalerweise reden wir ja ganz viel über Essen und ab und zu mal über Getränke, neulich noch das Wasser. Aber wir machen das jetzt trotzdem mit dir so. Wir haben nämlich noch unsere 5 Future-Fragen zum Schluss. Und aber eine Frage habe ich trotzdem noch vorher. Wie oft trinkst du dann selber noch? Genehmigt man sich als Barkeeper auch jeden Abend einen Drink? Oder?
Kann ich ja rausschneiden damit.
Also, nee, also jeden Abend nicht. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich sage, dass ich unter der Woche nichts trinke. Komplett und gegebenenfalls am Wochenende dann irgendwie zum Feiern noch irgendwie 1, 2, 3 Bier. Aber also ich habe jetzt in den 2 Monaten Corona wahrscheinlich mehr getrunken als davor in den ganzen Jahren hinterm Tresen, weil man einfach dann eher so, hey, zu Hause mal ein Bierchen, mal ein Wein und so
weiter. Ist ja Wochenende
gewesen. Genau, ne? war jetzt 2 Monate Wochenende. Aber sonst schaffst du auch im Zweifelsfall das Pensum. Deswegen eher weniger. Und so kenne ich es eigentlich auch von vielen Kollegen, dass die gerade während der Schicht. Also klar, du setzt dich irgendwie danach an den Tresen und lässt das Ganze noch mal ein bisschen Revue passieren, redest noch ein bisschen, bevor du nach Hause gehst, kommst erstmal ein bisschen runter, trinkst ein Bier dazu, vielleicht mal einen kleinen Whisky noch nebenher, aber dann ist es auch gut.
Genau, machen wir nochmal die Future-Fragen. Bei uns gibt es ja immer zum Schluss nochmal die 5 Future-Fragen, die würden wir dir auch gerne stellen. Die gehen jetzt tatsächlich mehr aufs Essen, aber vielleicht machst du trotzdem mit. Und zwar, die erste ist, was gibt's bei dir heute zum Mittag?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich noch gar nicht.
Okay. Vielleicht so ein paar
schattierte Chicken.
Oder so Hinterteile.
Ja, vielleicht gehen wir nach vorne zum Drunken Dragon und essen ein paar Hinterteile.
Stimmt, die haben jetzt auch Mittag. Ja. Fried Chicken erlebt hier gerade auch wieder so eine krasse Renaissance. So, also das ist, wir haben ja jetzt hier in München unseren 2-Sterne Fried Chicken Laden.
Jupp. Hat Berlin nicht, wa?
Doch, Tim Raue macht auch Lieferservice.
Ja, was macht der?
Genau, da kannst du jetzt auch die Klopse, die kriegst du jetzt auch, beziehungsweise gab es jetzt als Zubehör.
Im ekelhaften Styropor verpackt. Das fand ich nicht in Ordnung, was er gemacht hat, der Herr Raue. Okay, also genau, also Mittag gibt es dann jetzt quasi?
Fried Chicken.
Und was glaubst du, wie wird dein Mittag 2050 aussehen?
Mein Mittag 2050? Wir haben vorhin schon 2020, ja, wir haben vorhin schon ein bisschen gewitzelt. Ich glaube, da sitze ich irgendwo auf einer Alm und esse was aus meinem Garten oder so.
Sehr gut. Und jetzt gibt es ja von der WHO die Zahl, dass wir dann ungefähr 10 Milliarden Menschen sein werden. Was glaubst du, was essen die? Oder trinken?
Die 10 Milliarden werden hoffentlich keinen Alkohol trinken. Ja gut, das ist ja eh so ein Grundproblem. Wie ernährst du unsere wachsende Bevölkerung? Das ist ja jetzt schon ein riesengroßes Problem, deswegen.
Gar nicht.
Der Typ hier sagt wahrscheinlich in Senken.
Nee, sage ich tatsächlich nicht. Ich wurde noch nie gefragt. Nein, aber ich bin ja großer Verfechter von diesem Buch Soylent Green. Mhm. Beziehungsweise die überlebten. Und ich glaube, also heute aktuell ernähren wir uns großteils von Soja und Mais, und das werden wir auch, glaube ich, in 30 Jahren. Ne? In welcher Pastenform auch immer. Und ein bisschen In-Vitro-Beef.
Genau, und da wären wir auch schon bei der letzten Frage. Das kannst du auch gerne nochmal auf die Bar-Szene adaptieren. Was sind so die 3 vielversprechenden Zutaten und Lebensmittel für die Zukunft, deiner Meinung nach?
Ja, tatsächlich, also Mais finde ich wahnsinnig spannend, weil ich war vor kurzem noch in Mexiko und habe Mais gegessen, wie ich ihn davor noch nie gegessen habe. Kann ich mir vorstellen. Eigentlich wiederhole ich eh das, was du gesagt hast. Mais und so rüber. Und wenn wir im Getränkekontext bleiben, Wein. Also Wein, weil ich glaube auch durch das in den nächsten Jahren ganz andere Weinbaugebiete dazukommen werden. Deswegen wird das, glaube ich, auch nochmal. Und ich meine, wir sind jetzt schon so, dass das Naturwein ein wahnsinnig spannendes Thema ist und auch immer mehr kommt und wird, glaube ich, auch mehr Boden gut machen.
Und die Briten bauen jetzt ja auch, ne? An Weine und so. Also das habe ich neulich gelesen. Spannend. Wie cool. Bist du glücklich, Maria, mit den Antworten?
Ja. Alles super. Ja. Und Naturwein, genau, das hatte ich vorhin auch noch überlegt, kurz zu fragen. Habt ihr den dann hauptsächlich bei euch auch in der Bar schon im Angebot? Also hier in Berlin, jedes gute Restaurant hat eigentlich per se nur noch Naturwein auf der Karte, ob man ihn mag oder nicht.
Also bei uns ist so, wir haben alle unsere Weine, die wir hier anbieten, sind bio, biodynamisch, Demeter. Und wir haben auch ein paar Naturweine, Petnats und sowas da. Weil es auch einfach ein krass spannendes Thema ist. Und das ist natürlich auch immer viel Redebedarf. Also muss den Leuten natürlich schon auch sagen, Achtung, der könnte am Anfang ein bisschen stinken. Also gerade bei dem Petnat, den wir haben, der braucht ein bisschen Zeit, dann wird er etwas gefälliger. Aber wahnsinnig spannendes Thema. In München ist es noch so ein bisschen durch unsere Nähe und die Leidenschaft der Münchner an den Gardasee zu fahren, muss man jetzt erstmal noch den Luganer ein bisschen mehr verdrängen. Aber du merkst es in der gehobenen Gastro und in den gehobenen Bars. Ich meine, hier, wenn man sich das Mural anschaut, ich meine, die gehen komplett auf Natur rein und definitiv ein Thema.
Bestimmt mal eine neue Folge wert, Vincent, oder?
Naturwein auf jeden Fall. Vielleicht hast du da bei Gelegenheit auch noch einen Gesprächspartner um die Ecke.
Ja, super, vielen Dank. Ich bin glücklich.
Ich bin auch total glücklich und vor allem bin ich auch langsam hungrig, jetzt um aus dem Fried Chicken gehen. Dann verabschieden wir uns noch, weil wir so nett sind und bedanken uns recht herzlich beim Philipp.
Sehr gerne.
Danke, Philipp.
Schön, dass wir gesprochen haben.
Und dann bis bald und zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, vertag uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.